Unter dem Namen Maria Fedorowna wurde sie am 7. Oktober des Jahres 1776 die Frau des russischen Thronfolgers und Großfürsten Paul. Sophie Dorothee kam am 23.10.1759 in Stettin als Tochter des Herzogs Friedrich Eugen von Württemberg und Friederike Sophie Dorothea, einer gebürtigen Prinzessin von Brandenburg-Schwedt, zur Welt. In Pommern wurde sie also geboren, aufgewachsen ist sie im württembergischen Mömpelgard. Mit ihren 11 Geschwistern genoss Prinzessin Sophie eine sorgfältige Erziehung, die ihr ganz sicher auch bei der Erziehung ihrer eigenen 10 Kinder zugute kam. Wie aus der württembergischen Prinzessin ein Werkzeug Gottes in Russland wurde, davon erzählt Rolf Schäffbuch in einer weiteren Folge aus der Reihe »Blaues Blut von Gott geadelt«. Er nimmt uns mit und hinein in die Weite des Russischen Reiches. Dabei machen wir unter anderem auch Stationen in der damaligen Hauptstadt St. Petersburg.
Ja, es war ein wirklicher Neuaufbruch geistlichen Lebens in Russland, so um 1820. Und die Hauptgestalt dahinter war Maria Fedorowna, Zarenwitwe, aber eigentlich eine württembergische Prinzessin, die verheiratet worden war mit dem Zarenthronfolger Paul. Lange warten musste, bis dieser Paul dann Zar wurde. Paul war der Sohn der großen Katharina, der Zarin von Russland. Es ist ja immer so, wenn Gott etwas aufbrechen lässt, benutzt er einzelne Gestalten und er benutzt hauptsächlich die Bibel. Die Bibel ist voll Urkraft und wenn Gott einzelne Personen benutzt, dann gilt das ja auch für heute, dass Menschen begreifen sollten, niemand, so hat Martin Luther gesagt, niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott auch durch ihn eine große Tat tun wolle.
Ich habe dem Manuskript die Bezeichnung Stuttgarter Königslilie entdeckt für Sophie Dorothee von Württemberg. Wie kam es denn dazu?
Ja, das ist ein Missverständnis. Mit Stuttgart hatte Sophie Dorothee gar nichts zu tun. Sie war württembergische Prinzessin, aufgewachsen in Pommern und dann im württembergischen Mömpelgard in einer württembergischen Exklave, die zugleich eine protestantische Exklave mitten im Französischen war. Eine Bastion des Evangelischen im katholischen Frankreich. Aber auch der kleine Hof in Mömpelgard war geistlich geprägt. Jeden Morgen fand eine Morgenandacht statt, die Bibel stand im Mittelpunkt und vor allem war dieser kleine Hof von Mömpelgard in dauernder Verbindung mit dem Seelsorger Lavater von Zürich, Pfarrer Lavater, der auch Besuche in Mömpelgard machte. Und ganz eindrücklich, bis heute wird noch in Mömpelgard erzählt, was schon eine Hofdame berichtet, wie Sophie Dorothee, die man liebevoll die Dörte nannte, ihr Taschengeld benutzt hat, um Arme und Kranke zu beschenken.
Jetzt könnte man ja an das Königslied erinnert werden, der beiden Königskinder, die nicht zusammenkommen konnten. Wie kamen denn diese beiden fürstlichen Kinder zusammen, der russische Thronfolger Paul und die behütete Prinzessin aus dem Winkel der Weltgeschichte?
Ja, also das ist eine lange Geschichte. Ich will eine lange Geschichte kurz machen. Auch Friedrich der Große hat da mitgeschoben. Schon als sie 12 Jahre alt war, war sie vorgesehen als Gattin des Thronnachfolgers in Russland. Aber damals hat Katharina die Große gesagt, sie ist entschieden zu jung. In der Zwischenzeit hatte der Thronfolger Paul von Russland eine andere Frau gehabt und die war nach kurzer Ehe verstorben. Und er war gar nicht mehr willens, nochmal zu heiraten. Paul war ja unberechenbar. Er war klein gewachsen, von gedrungenem Körper, mit wuchtig quadratischem Schädel. Und er war entschlossen, nicht mehr zu heiraten. Aber die große Zarin Katharina die Große war entschlossen, er muss heiraten und einen Thronfolger gebären. Sie traute ihrem eigenen Sohn nicht zu, dass er überhaupt fähig war, mit seiner Unberechenbarkeit das russische Reich zu regieren. Aber mindestens einen Sohn sollte er zeugen. Dazu brauchte es eine fürstliche Frau, eine liebenswerte, begabte, weise Frau, die auch fähig war, den Thronfolger im Griff zu haben. Und da fiel die Wahl auf die kleine württembergische Prinzessin Sophie Dorothee. Und da war dann die große Katharina mit einverstanden.
Aber sie war zu jung oder schien einfach zu jung zu sein. Wie war es denn mit der Zarin? War sie sonst einigermaßen zufrieden mit der kleinen Sophie?
Ja, wir haben in einem Privatschreiben der großen Katharina die Auskunft.
Ich bin leidenschaftlich für diese bezaubernde Prinzessin eingenommen, leidenschaftlich im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist gerade so, wie man sie sich wünscht. Sie ist schlank wie eine Nymphe, ihre Gesichtsfarbe ist weiß wie eine Lilie mit dem Inkarnat einer Rose. Sie ist von hohem Wuchs und hat doch eine erfreuliche Fülle, im Gang hat sie eine Leichtigkeit. Aus ihrem Gesicht sprechen Milde, Herzensgüte und Aufrichtigkeit. Alle sind entzückt von ihr. Wer sie nicht liebt, ist selbst im Unrecht. Man rühmt ihre Schönheit und ihre Manieren. Sie wird gewiss eine Macht über das Herz ihres Gemahls haben und wird von dieser Macht unstreitig einen guten Gebrauch machen.
Also das eigentliche Problem dieser Ehe war nicht die Braut. Sie war sogar bereit, den Eintrittspreis für ihre kommende Rolle als Großfürstin und als Zarin, den russisch-orthodoxen Glauben anzunehmen, mindestens pro forma. Ein Begleiter schrieb, Gesinnung kommt dann noch nach, vermutlich. Sie war bereit, auch dann einen orthodoxen Namen anzunehmen, nämlich Maria Fedorowna. Das Problem war der Ehemann. Der Sohn Katharinas der Großen, der preußische König Friedrich der Große, orakelte:
Dieser hochmütige, stolze und so oft aufbrausende Großfürst wird Mühe haben, sich später einmal auf den Thron zu behaupten. Vielmehr ist zu befürchten, dass er eines Tages, wie einst sein Vater, gewaltsam ausgeschaltet werden wird.
Ja, der Vater war ausgeschaltet worden von Katharina der Großen. Sie hat gemerkt, dass ihr Ehemann damals nicht fähig ist, das Reich zu regieren, und hat die Macht an sich gerissen und hat ihren Mann unschädlich gemacht. Und sie dachte, das ist auch mit dem Paul möglich und vielleicht wird dann die neue Fürstin die Zarin. Aber sie wollte so lange wie möglich die Herrschaft in eigener Hand behalten. Die Maria Fedorowna, die gebürtige Sophie Dorothee, hat das Glück der ersten Ehenjahre genossen, denn Paul, ihr Ehemann, hat gespürt, dass seine Mutter die Herrschaft so lang als nur möglich in der Hand behalten wollte. Es ist so ähnlich, wie wir es heute im englischen Königshaus erleben, und hat damit einen Hass entwickelt auf seine eigene Mutter. Sie war gewiss die Mutter, das war unstreitig, wer der Vater von Paul war, ist völlig unklar angesichts der vielen Liebschaften, die Katharina die Große hatte. Aber in dieser Situation, Hass auf die Mutter, hat Paul seine ganze Liebe seiner Frau Maria Fedorowna zugewandt, auch besonders als die beiden ersten Kinder, die geboren wurden, Alexander, der spätere Zar Alexander I. und Konstantin, Knaben waren, was für ein Glück. Und es folgten 8 andere Geschwister, insgesamt 10 Kinder aus einer scheinbar glücklichen Ehe. Unter ihnen war dann später unter diesen Kindern die württembergische Königin Katharina, auch die Fürstin, die in Weimar neben den Gräbern von Goethe und Schiller beigesetzte, Maria Pawlowna. Für ihren Mann Paul und für diese Kinderschar schuf Maria Fedorowna im neu erbauten Schloss Pawlowsk das duftige Namen des Ehemanns und im Park von Pawlowsk und in den sich anschließend Modellgütern eine Heimat, die zugleich Zuflucht und Bergung für die Familie war. Klar entschlossen vertraute Maria Fedorowna ihre beiden ältesten Söhne der frommen baltischen Baronin von Liefen zur Erziehung an. Und es wurden in Pawlowsk täglich Hausandachten gehalten, am Sonntag sogar so etwas wie schwäbische Stunden, Gemeinschaftsstunden, oft gehalten von den Erzieherinnen und von den Hauslehrern. Noch heute findet man in der Bibliothek von Pawlowsk Andachtsbücher von Lavater und vor allem das geistliche Buch des neuen Lebens von Johann Arndt. Und Maria Fedorowna ließ im Park von Pawlowsk eine Statue aufstellen, die heute noch zu sehen ist, eine Jesusstatue, geschaffen von dem Bildhauer Dannecker, durch mich zum Vater, mit mir kommt man zum Vater. Das alles war der kühl berechnenden Katharina der Großen viel zu fromm, viel zu bigott, viel zu kleinkariert, viel zu mystisch. Sie wollte ja den kleinen Alexander trimmen, erziehen, dressieren, um ihn in Reserve zu haben, wenn der eigene Sohn Paul sich als Versager auf dem Zarenthron erweisen sollte. Alexander und sein Bruder sollte nicht zu Frömmlingen erzogen werden, sondern zu nüchternen Staatsleuten. Sie hat deshalb die beiden Söhne der Maria Fedorowna weggenommen und sie in Erziehung übergeben einem schweizerischen Hauslehrer, der nichts von Jesus und erst recht nichts von der Bibel wissen wollte. Also Alexander und sein Bruder wurden brutal herausgerissen aus dem Frieden von Pawlowsk, aus der fröhlichen Gemeinschaft mit den Geschwistern und auch aus dem Interessanten und Fortschrittlichen, was Maria Fedorowna in und um Pawlowsk als aktive Christin ins Leben gerufen hatte. Eine Schule für Landkinder, Landwirtschaftsschulen, die Mädchen- und Kinderheime, Hospitäler, auch den Besuch des Schwaben Max Eid mit seinen Dampfpflügen, um Fortschritte in Landwirtschaft zu machen. Die beiden Söhne wurden in engster Gemeinschaft mit anderen ausgewählten Fürstenkindern erzogen, unter ihnen der spätere enge Freund Alexanders, der Fürst Galizin. Was muss das für ein Eingriff gewesen sein für die glückliche Mutter Maria Fedorowna, dass man ihr die beiden ältesten Söhne weggenommen hatte. Sie konnte das nur ertragen im Vertrauen auf Gott. Aus der Ferne, aus der Schweiz, sprach der frühere Seelsorger Pfarrer Lahvater ihr Trost zu. In einem der Briefe heißt es, summa summarum, Christus oder Verzweiflung. Auch der Choral von dir, o Vater, nimmt mein Herz Glück, Unglück, Freuden oder Schmerz, stammt von Lahvater und ist für Maria Fedorowna gedacht. In diesem geistlichen Lied heißt es, ist alles dunkel um mich her, die Seele müd und freudenleer, bist du doch meine Zuversicht, bist in der Nacht, o Gott, mein Licht, wenn niemand dich erquicken kann, so schaue deinen Heiland an, schütt aus dein Herz in seinen Schoß, denn seine Huld und Macht ist groß.
Thank you.
Es war so, dass der Glaube von Maria Fedorowna unter diesen Belastungen gereift ist. Zu den Belastungen gehört ja auch dies, dass der immer verschrobener werdende Ehemann Paul, der musste 20 Jahre lang Thronfolger spielen, dass der spürte, dass die eigene Mutter ihn ins Abseits drängen wollte. Und in dem geradezu hysterischen Hass auf die Mutter Katharina suchte er Verständnis und Wärme bei seiner Frau Maria Fedorowna. Sie freute sich natürlich über diese Zuneigung, was nicht immer selbstverständlich war. Paul gestattete sich eine ganze Reihe von Geliebten, auch eine pockennarbige Hauptgeliebte. Aber Maria Fedorowna merkte, mein Mann wird unfähig sein, wenn einmal Katharina stirbt, das große russische Reich zu regieren. Sie konnte nur beten, Gott führe mich recht. 1796 war es endlich soweit, Katharina war verstorben und mit großem Pomp bestattet worden. Und jetzt übernahm Paul den Zarenthron. Ein Irrsinniger. Das Schicksal Russland war es in den denkbar schlechtesten Händen. Paul verlor keine Zeit, der Schrecken des Hofes, ja der Schrecken von ganz Russland zu werden. Schließlich wagte es eine kleine Offiziersgruppe, den Zaren Paul zur Abdankung zu zwingen. Und jetzt kommt das Eigenartige. Wahrscheinlich war sogar Maria Fedorowna in die Pläne eingeweiht und hat zugestimmt in der Verantwortung für Russland. Sie hat natürlich nicht gedacht, dass ihr Mann ermordet wird. Paul hatte sich zurückgezogen in das Ingenieursschloss, in den Michaelspalast, heute noch zu sehen. Er hat alle Zugänge auch zu seinen Privatgemächen vermauern lassen. Er war in Todesangst um sein Leben. Er hat gespürt, dass Menschen gegen ihn sind. Und so geschah es in jener Winternacht, dass Alexander und die Mutter Maria Fedorowna aus dem Nebenzimmer hörten, poltern, Geschrei, Stöhnen, den Ruf des sterbenden Zaren, erbarmt mich über mich, erbarmen. Und sie konnten nicht helfen, weil die Tür zugemauert war. Und es stellte sich am nächsten Morgen heraus, dass der Zar ermordet worden war, erdrosselt worden war. Politisch hatte Maria Fedorowna auch aus ihrer Christenverantwortung heraus Verantwortung, Scharfsinn, klugen Entschlusskraft bewiesen. Und eigentlich klebte an ihren Händen im wahrsten Sinn des Wortes kein Blut. Aber sie hat immer zusammen mit ihren Kindern eine tiefe Schuld gefühlt, dass sie mitschuldig war an der Ermordung ihres Mannes. Und von daher zu verstehen, dass sie in der Gestalt dieser Dannecker-Statue von Jesus Christus durch mich zum Vater Trost finden wollte. Durch Jesus finden auch Sünder, schuldig gewordene Menschen Zugang zum Vater.
Wie ist denn in dem Zusammenhang zu verstehen, Sie sagten eingangs des Gespräches, eingangs dieses Porträts, Maria Fedorowna sei zu einem Werkzeug Gottes gemacht worden. Wie ist das zu verstehen?
Menschlich ist das wirklich nicht zu verstehen. Aber geistlich wissen wir ja sogar aus der Bibel, dass der große Christenverfolger und Christushasser Paulus, der Menschen auf dem Gewissen hatte, Blut an den Händen, von Jesus zum herausragenden Apostel gemacht wurde, dass das Wesen Gottes, dass er deutlich macht, was er schaffen kann, auch an Schuldigen. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen, Sünder zu retten. Und das ist auch an der Maria Fedorowna geschehen. Die geistlichen Samenkörner, die sie in Pawlowsk ausgestreut hatte, was sie eingepflanzt hatte, dem kleinen jungen Alexander, in Ehrfurcht vor der Bibel, das brachte mehr Frucht als all das, was hätte die biblische Saat ersticken sollen. Sie brachte Frucht in eigentlich auswegloser Zeit. Napoleon hatte 1812 Russland überfallen, das überhaupt nicht darauf vorbereitet war. Er hatte einen Sieg nach dem anderen errungen. Der junge Zar Alexander I. betrat in verzweifelter Stimmung das Arbeitszimmer seines vertrauten Freundes und Mitarbeiters des Fürsten Galizin. Vor einem Nebentisch lag ein aufgeschlagenes Buch. Alexander hatte schon lange keine Bibel mehr in der Hand gehabt. Er wusste gar nicht, dass eine Bibel ist. Er blätterte in diesem Buch und dann fiel sein Auge auf ein Wort. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und nachher, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Zar war deutlich betroffen, er murmelte so etwas wie, damit kann man leben und damit kann man sterben. Und dann ließ er sich mit der Droschke nach Hause fahren und ließ sich von seiner deutschstämmigen Frau Elisabeth aus Baden deren eigene Bibel aus und grub sich in den Trost der Bibel ein. Und von diesem Zeitpunkt an hatte der Zar Alexander I. die Bibel auf seinem Arbeitstisch liegen und es ist uns berichtet, dass nach wenigen Monaten diese Bibel zerlesen war, wie wir es eigentlich bloß von Schulbüchern kennen, abgegriffen zerlesen. Und nur wenige Wochen und Monate nach diesem Geschehen unterzeichnete der Zar Alexander ein Dekret. Dieser Erlass befahl die Gründung einer Bibelgesellschaft in Russland. In diesem Schriftstück heißt es, Ihre kaiserliche Majestät hat sich aus eigener Erfahrung davon überzeugt, dass das Lesen der Heiligen Schrift nützlich ist für Menschen jeden Standes. Die Bibel kann dazu helfen, Fortschritte zu machen in Frömmigkeit und in guten Sitten. Soweit dieser Erlass. Es war der Anfang einer kurzen, aber überaus intensiven geistlichen Erweckung. In St. Petersburg, aber auch weit darüber hinaus, in kurzen Jahren, nur 10 Jahren, wurde fast 1 Million von Bibeln gedruckt und verbreitet. Sie war nicht im unverständlichen Kirchenslawisch gehalten, sondern in 45 unterschiedlichen Sprachen, die damals in Russland gebräuchlich waren und gesprochen wurden. Und vor allem wurden Pfarrer, Verkündiger nach Petersburg geholt, wie Gosner und Lindl, die das Evangelium biblisch in Petersburg auslösten und eine Erweckung unter Hoch und Nieder auslösten. Die geistliche Saat, die biblische Saat, die einst Maria Fedorowna in Pawlowsk ausgestreut hatte, auch in das Herz ihres Sohnes Alexander, ausgestreut durch diese schwäbische Prinzessin, russische Zarin, hatte Frucht getragen.
Thank you.
Das Reich, das russische Reich ist weit, ist groß. Wie hat es sich weiter ausgebreitet von St. Petersburg aus?
Auch das wäre ein Extrabericht wert. Hier nur kurz so viel. Mit einem Mal gab es, besonders im Süden Russlands, besondere Heilige. Es fiel auf, dass sie nicht dem Alkohol verfallen waren. Sie waren tüchtig, sie waren verlässlich als Arbeiter. Man konnte sie getrost zu Vorarbeitern machen. Und sie ließen in ihrem Dorf niemand ungetröstet sterben. So steht das in den Berichten, welche die Gouverneure nach Petersburg erstatten mussten. Das alles fiel auf mitten in Russland, wo es zwar viel orthodoxe Frömmigkeit gab, viele Kerzen, viele Anbetung von Bildern, vieles Weihrauchschwingen, viele Gesänge, aber eigentlich wenig aus dem Geist Gottes herausgestaltetes Leben, wenig aus dem Geist der Bibel herausgestaltetes Leben. Die frommen Leute dieses neuen, in Russland ungewohnten Typus nannte man Stundisten. Denn sie hatten bei den schwäbischen Kolonisten, bei denen sie als Saisonarbeiter aushalfen, die Stunde kennengelernt, das Gespräch um die Bibel. Sie haben die Bibel kennengelernt. Und nun gab es plötzlich, nachdem die Petersburger Bibelanstalt Bibeln herausgab, für Leute, die das auch zu erschwinglichen Preisen kaufen konnten, gab es die Möglichkeit, auch in russischen, ukrainischen Häusern die Bibel auszulegen und zu lesen. Wo immer später im großen russischen Reich Glaubensaufbrüche waren, wo Erweckungen entstanden, war es immer die Bibel, die sich als Kraftquelle erwies. Aber angefangen hatte alles mit der kleinen württembergischen Prinzessin, mit der schwer schuldig gewordenen Zarin, mit einer von Gott begnadeten Sünderin Maria Fedorowna, die von Jesus geadelt worden war, als Sophie Dorothee, von Jesus als Assistentin gebraucht für die Erweckung in Russland.
In der Reihe Blaues Blut von Gott geadelt zeichnete Rolf Schäffbuch das Porträt der Prinzessin Sophie von Württemberg, die unter dem Namen Maria Fedorowna zur Frau des russischen Thronfolgers und späteren Zaren Paul I. wurde. Man darf wohl sagen, dass Gott diese liebenswerte deutsche Fürstin geadelt hat, seine Segensträgerin zu sein, sozusagen als sein württembergisches Werkzeug in Russland.